Schön, dass wir einen großen Gott anbeten dürfen und wir werden in der Predigt auch sehen, wie sehr unser Gott auch alles anders machen kann, wie sehr er uns auch prophetisch sagt durch Jesaja, wie alles anders wird in der Zukunft, aber wie wir auch schon einen Vorgeschmack leben dürfen in der Gegenwart. Gut, ich lese aus Jesaja 29 ab Vers 17. Nicht wahr, nur noch eine kleine Weile, dann verwandelt sich der Libanon in einen Baumgarten und der Karmel wird dem Wald gleich geachtet. Und die taub sind, werden an jenem Tag die Worte des Buchs hören und befreit von Dunkel und Finsternis werden die Augen der Blinden sehen. Und die Armen werden sich wieder freuen über den Herrn und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Denn es ist aus mit den Tyrannen und der Schwätzer ist am Ende und ausgerottet werden alle, die auf Unheil aus sind, die in einer Rechtssache Menschen zur Sünde verleiten und dem, der sie im Tor zurechtweist, eine Falle stellen und den Gerechten mit Nichtigem verdrängen. Darum, so spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Haus Jakob. Nun wird Jakob nicht mehr zu Schanden werden und sein Angesicht wird nun nicht mehr erbleichen. Denn wenn er seine Kinder, das Werk meiner Hände, in seiner Mitte sieht, wird man meinen Namen heilig halten und man wird den Heiligen Jakobs heilig halten und vor dem Gott Israels wird man sich fürchten. Und die irren Geistes sind, werden erkennen, was Erkenntnis ist und die Nörgler werden lernen, was Einsicht ist. Ich möchte noch beten. Herr himmlischer Vater, danke, dass wir deine Worte, die du Jesaja ins Mund gelegt hast, hören dürfen, dass wir hören dürfen und auch erkennen dürfen, was du uns sagst, was du uns über unsere Zukunft und unsere Gegenwart sagst, was du über Jesaja sagst, über das Volk Israels, aber auch über uns als Christen. Danke, dass wir offene Ohren haben dürfen und auf dich hören dürfen. Amen. Ich habe die Predigt wie folgt gegliedert. Wir gehen ein bisschen Stück für Stück durch diesen Text, beginnen damit, dass Gott eben alles auf den Kopf stellt, dann mit der Ausrottung der Bösen, dann die Gnade Gottes und ganz zum Schluss die Errettung selbst für die Lästigen oder die Nörgler. Ihr seht hier die ersten drei Verse und wir beginnen gleich beim Libanon. Die Berge des Libanon, die waren einst von dichten Zedernwäldern beschattet und der Baum ist das Symbol auch des Landes, das sieht man heute noch in der Flagge. Nach Jahrhunderten von anhaltender Entwaldung hat sich bis heute die Ausdehnung dieser Wälder deutlich verringert. Das hat negative Folgen, die dramatisch sind. Aber wenn wir das anschauen, ist das eine heutige Sicht auf den Wald. In der Zeit von Jesaja um 700 vor Christus diente der Wald einerseits als wichtige Ressource für Holz, also zum Beispiel für den Tempel, und Weidefläche, wurde aber auch als gefährliches, ungezähmtes Gebiet betrachtet, das Raubtieren und Flüchtlingen Unterschlupf bot. Also man kann sagen, der Libanon, das ist das Ausland, das ist das Gebiet der Heiden, der Ungezähmten, wo es gefährlich ist. Oder das ist eigentlich das Verständnis von diesem Wald. Umgekehrt haben wir hier den Karmel erwähnt. Und Karmel, das bedeutet Baumgarten. Also wenn Baumgarten vorher steht und nachher Karmel, das ist eigentlich gleichbedeutend. Und Karmel, das ist ein Baumgarten, das ist ein fruchtbares Gebiet. Oder das ist Gebiet, das eben gut ist. Das ist ein Gebiet, wo Israel ist, das Land der Gottesfürchtigen, das gelobte Land mit dem von Gott auserwählten Volk. Oder damit ist eigentlich schon im ersten Vers hier die Szene gesetzt. Jesaja sagt etwas, das seine Leute ganz sicher nicht gern hören. Er sagt nämlich, dass Gott die Rollen austauschen kann und wird. Also ist eine Umkehrung der Rollen. Die Israeliten meinten, den Segen Gottes gepachtet zu haben, und gleichzeitig haben sie sich immer weiter auch von Gott entfernt. Die Heiden, also der Libanon, wo das dafür steht, dieser dunkle Wald, die hatten aus Sicht der Israeliten keine Chance und waren dem Verderben ausgeliefert. Jesaja weist hier darauf hin, dass sie sich irren. Gott kann durch Leute wirken, wo wir es nicht erwarten. Wenn wir selbstgerecht in unserer Gruppe bleiben und sich nicht mehr um Gott, sondern um uns selbst kümmern, beruft er andere und setzt sie ein. Oder anders gesagt, Stolz macht uns geistlich blind. Schon als Kind habe ich erlebt, dass Gott manchmal alles auf den Kopf stellt. Da war Andreas, ein Junge, der bei seinen Großeltern in Hauptwil zu Gast war. Und die Gruppe, mit der ich unterwegs war damals, die mochte Andreas nicht. Der war komisch. Wir haben nicht mit ihm gespielt, doch mit einem Mal war Andreas ein Held, wenn vielleicht auch nur ein Stiller. Seine Großmutter hatte ein gesundheitliches Problem. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Herzinfarkt oder sonst was war. Und Andreas hat selbst Hilfe geholt und so seiner Großmutter das Leben gerettet. Gerade dieser komische Junge hat das Richtige getan. Meine Eltern haben mir gesagt, dass er ein Vorbild ist. Ich weiß nicht, wie es in einer anderen Gruppe erging, aber ich habe mich geschämt, dass ich mitgeholfen habe, ihn auszugrenzen. Jesaja bleibt jetzt nicht bei dieser Warnung stehen, sondern er zeigt, dass es zu einer geistlichen Erneuerung kommen wird. Und die kommt bald. Im Vers 18, es dauert nur noch eine kleine Weile. Nun ist es so, oder Gottes Zeitplan ist manchmal für uns etwas schwierig, oder was für Gott bald ist, das ist für uns manchmal weit weg, oder das ist wie wenn man einem Kind 2 Wochen vor Weihnachten sagt, dass es bald Weihnachten ist. Das ist für uns als Erwachsene irgendwo selbstverständlich, aber für das Kind ist dann 2 Wochen doch noch sehr lang. Und man ist nicht immer auch klar, oder was, von welcher Zeit jetzt hier Jesaja spricht. Oder man kann hier sagen, verschiedene Möglichkeiten, meint er die Zeit Jesaja selbst, also um 700 vor Christus, wo Hiskia König war und der assyrische König Sanherib Jerusalem vergebens belagerte, damit die Rettung auch kam. Oder meint er die Zeit der Rückkehr aus der Verbannung um 500 vor Christus, also 200 Jahre später. Oder die Zeit von Jesus, als dann wirklich Blinde sehen wurden und Taube hörend. Oder die Zeit der Staatsgründung Israels nach 1948, als es wieder einen jüdischen Staat gab. Oder eine zukünftige Endzeit. Ich glaube, wir können hier sehen, dass immer wieder mal auch etwas auftaucht. Und ich glaube nicht, dass es jetzt hier darum geht, eine exakte Zeit vorauszusagen, wann das eintritt, die man irgendwie nachrechnen kann. Sondern es geht darum zu zeigen, was der gerechte Gott tun wird. Nicht einmal, sondern immer wieder. Und so, wie wir den Segen Gottes für uns und für unsere Nächsten, für unser Land, unsere ganze Erde immer wieder brauchen, so ergänzt sich das auch. Mir wird dabei immer wieder bewusst, dass wenn ich mit sogenannten schwierigen Leuten zu tun habe, dass ich für sie beten soll. So wie es Micha vorher auch gesagt hat, dass wir beten füreinander, für die Leute, die einfach sind, aber ganz besonders auch für die sogenannten schwierigen Leute. Ja, weil ich ehrlich bin, ja, wer braucht doch Gott auch mehr als gerade diese, Anführungszeichen, schwierigen Leute? Und auch umgekehrt, manchmal brauche ich in erster Linie Veränderung, so wie ich es damals in der Gruppe rund um Andreas benötigt hätte. Bei uns, ja, vielleicht sind es gerade die Leute, die an den Brunch kommen, nur zum Essen, die Gott uns sendet. weil sie ihn brauchen. Oder Leute, deren Leben nicht unseren christlichen Maßstäben entspricht, für die wir beten sollen. Ich denke, das ist wichtig. Fernando, das war ein Mann, mit dem ich 1990 als knapp 20-Jähriger zusammen eine Theaterrolle in einem christlichen Musical gespielt habe. Er hat in seinem vorherigen Leben eine Bank ausgeraubt. Was wäre passiert, wenn ihm nicht Leute der Heilsarme begegnet wären und ihn zu Jesus geführt hätten? Auch er hat eine zweite Chance bekommen und ja, auch genutzt. Jetzt kommt Jesaja dann zu den Menschen nach der Natur. Die Tauben werden hören, und was werden sie hören? Die Worte des Buchs, wörtlich eines Schriftstücks. Vorher im Kapitel kommt ein versiegeltes Buch vor, oder da spielt er auch damit an, dass das Buch versiegelt ist, wenn die Leute eben in Sünde leben. Und jetzt kommt das, sehen Sie dieses, hören Sie die Worte des Buches. Und das ist klar eigentlich, dass das Wort Gottes in diesem Buch steht und für uns Christen auch heute die Bibel ist. Auch die Blinden werden aus ihrer Dunkelheit und Finsternis heraus sehen. Auch wenn hier jetzt nicht wörtlich steht, werden auch sie Gottes Wort sehen, das Buch. Und wir sehen auch hier, oder das gemeint ist, nicht nur jetzt physisch Taube und Blinde, sondern geistlich Taube und Blinde. Gott befreit sie. Gott befreit uns. Wenn wir jetzt sehen, weil wen meint jetzt hier Jesaja? Oder vorher sieht man die Umkehrung von Gottes Volk und dem Libanon, den Heiden. Ich denke, dass hier sowohl Gottes Volk auch gemeint ist, die Juden, als auch die Heiden, so wie wir es dann auch im Neuen Testament hören. Jetzt, wenn Gott uns errettet, uns hörend, sehend, sorgenfrei macht, so tut er dies gleichzeitig mit dem Zweck, dass wir sein Wort hören, ihn sehen und über ihn jubeln. Wenn er uns errettet, dann wenden wir uns ihm zu und suchen seine Gemeinschaft. Auch als Gemeinde ist das immer wieder eine Herausforderung für uns. Folgen wir Gott? Führen wir andere zu ihm? Oder sind wir in erster Linie stolz auf das, was wir erreicht haben, spalten uns auf in Gruppen und belehren einander? Gott will uns brauchen, ganz gleich wie unvollkommen jeder und jede von uns ist, ganz gleich wie unvollkommen unsere Gemeinschaft ist, ganz gleich wie feindlich oder freundlich die Gesellschaft rund um uns ist. Gottes Errettung, hier die Zusammenfassung dieses Teils, führt uns in seine Gemeinschaft. Sie ist größer als jeder Einzelne und sie ist auch größer als die Gemeinde hier. Im nächsten Teil geht es um die Ausrottung der Bösen. Es gibt auch Grund zum Preisen von Gott. Gottes Gerechtigkeit und der Bosheit der Menschen verlangen ein Urteil über die Bösen. Diese werden verschwinden, am Ende sein und ausgerottet werden. Was machen diese Bösen? Sie erklären jemand zu Unrecht für schuldig. Sie locken den Richter in eine Falle. Sie legen falsche Zeugenaussagen ab, um Unschuldigen Gerechtigkeit vorzuenthalten. Sie verdrehen also das Recht. Ich glaube, an dieser Stelle kann ich nicht anders, als an diejenigen zu denken, die heute als Epstein-Class bekannt sind. Einflussreiche und mächtige Leute, vor allem Männer, die rund um den Finanzier Jeffrey Epstein ihr Geld und ihre Macht dafür eingesetzt haben, Menschen, vor allem junge Frauen, auszubeuten und zu missbrauchen. Das zeigt uns, was Jesaja hier meint. Wie auch im Neuen Testament ist es für uns wichtig festzuhalten, dass die Taten für diese Menschen sprechen. Gott macht also die Bösen an dem fest, was sie tun, nicht was sie denken oder welche Meinung sie kundtun. Insbesondere zählt nicht, wie viele Male jemand den Namen Jesus in den Mund nimmt oder von christlichen Werten spricht, etc. Es zählt nur, wie jemand lebt. Jesus sagt uns das ganz deutlich: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, sagt er. Wenn diese Bösen ausgerottet sind, werden sich die Unterdrückten über ihre Befreiung freuen. Jede irdische Befreiung ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Und jetzt sind wir so bei diesem negativen Teil stehen geblieben und zum Glück geht es hier ja auch weiter. Und die vorherige Passage oder der Gedanke an die Epstein-Class kann auch missverstanden werden, wenn ich meine, persönlich, es betrifft ja nur die anderen oder diejenigen, die mächtig sind und reich sind, dann ist es falsch. Diese Leute haben zwar eine besondere Verantwortung, die sie von Gott bekommen haben, aber auch wenn wir jetzt im Vergleich zu ihnen weniger Talente, also jetzt Talente im Sinn von Geld oder auch im Sinn von Fähigkeiten haben, schaut Gott, wie wir damit umgehen. Umgekehrt können wir die Warnung auch so verstanden werden, dass ich keine Chance habe, wenn ich nicht perfekt bin. Das Prinzip ist nicht falsch, Gott hat hohe Maßstäbe. Jesaja spricht hier sogar von Fürchten und an anderer Stelle noch viel stärker auch, dass wir erschrecken können von Gott. Aber, und das ist wichtig, hier kommt die Gnade Gottes ins Spiel, die nur von Gott kommen kann. Bei Jakob, der hier erwähnt wird, war dies ganz speziell der Fall. Er hat seinen Vater betrogen, um das Erbe zu bekommen. Selbst wurde er dann von seinem Onkel Laban betrogen. Das ist keine vorbildliche Familiengeschichte. Und trotzdem ist er der Stammvater von Israel. Und Jesaja nennt Gott hier sogar den heiligen Jakobs, ein in der Bibel einmaliger Ausdruck. Also dieser unperfekte Mann aus einer unperfekten Familie wird hier erwähnt. Heilung und Erlösung passieren zum Glück auch heute. In dem christlichen Musical, bei dem ich mit Fernando mitgemacht habe, ging es um eine drogenabhängige Frau, die zum Glauben an Jesus kam. Später habe ich diese Frau, deren Lebensgeschichte wir spielten, persönlich kennengelernt. Sie und ihr Mann sind von den Drogen losgekommen und führten ein neues Leben. Das war schön, das mitzuerleben. Sie mussten aber beide auch mit gesundheitlichen Einschränkungen leben, die sie einschränkten. Gott hat uns nicht in erster Linie Erfolg und Gesundheit versprochen, aber wir dürfen die Gnade Gottes erleben. Hier kann ich auf die Predigt von Werner Mayer vom letzten Sonntag verweisen. Wenn ihr nicht dabei sein konntet, es lohnt sich, sie auf unserer Webseite nachzuhören. Eindrücklich hat Werner uns aufgezeigt, wie Gnade ein fortwährender Prozess ist. Und das hat sich um diesen Vers aus dem 2. Korinther 12, 9 gedreht. Gott sagt dort zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Das ist die Gnade Gottes. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt noch diesen Vers, ein Zusatz, der diesen Abschnitt jetzt abschließt. Diejenigen, die sich geistlich irren, die umherirren, vom Weg abkommen, werden verstehen. Und diejenigen, die sich beklagen, lassen sich belehren. Spätestens jetzt wird es klar, dass diese bei der Blindheit, bei der Taubheit, der Verwirrtheit und der Rebellion um ein geistliches Problem handelt. Ohne Gott können wir religiös, sogar fromm sein, bleiben aber geistlich blind, verwirrt und müssen erst zum Verständnis kommen. Weil ich schlecht höre, habe ich seit ein paar Jahren Hörgeräte. Diese helfen mir in erster Linie, andere zu verstehen. Es geht aber auch weiter. Zitat aus einem Werbeprospekt: Ein unbehandelter Hörverlust beansprucht das Gehirn zu stark, wodurch weniger Kapazität für das Gedächtnis bleibt. Dies erhöht das Risiko für Demenz und fördert den kognitiven Abbau. Zitat Ende. Also das ist jetzt nicht nur die Werbung eines Hörgeräteherstellers, auch, aber sie trifft auch auf das, also die trifft wirklich zu auf das physische Hören, aber nicht nur auf das physische Hören. Es geht auch für die geistliche Blindheit und Taubheit. Das ist eine Warnung für uns, unser Leben kann sehr fromm aussehen, aber wir können dabei blind sein. gibt genügend Beispiele in der Geschichte, die uns eine Warnung sein können. Beginnen können wir bei Saulus, der als frommer Jude die Christen bis zu deiner Bekehrung verfolgte und dann zum Glück nach seiner Bekehrung als Paulus als Apostel gewirkt hat. Wir kennen auch noch weitere Leute aus der Geschichte, ob jetzt Augustinus oder Luther oder John Wesley, die Ähnliches erlebt haben, die zum Glauben gekommen sind, denen Gott auch die Augen aufgetan hat, auch wenn sie wie Paulus eine Weile dann noch blind waren. Als ich als Kind dabei half, Andreas auszuschließen, waren wir auch blind dafür, welche Qualitäten er hatte. Wir fanden ihn einfach komisch und taten es aus dem Gruppendruck heraus. Es war aber falsch. Wir mussten uns belehren lassen. Und ich denke, das haben nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene nötig. Wir alle haben das nötig. Aber ich denke, wichtig auch, es besteht Hoffnung. Im Gegensatz zu den Unterdrückern werden Verwirrte und Nörgler zur Erkenntnis kommen. Gott will uns diese schenken. Und das nicht erst im Himmel, sondern jetzt. Ich bete zu Gott, dass wir alle zur Erkenntnis kommen, dass ich zur Erkenntnis komme, dass Gott uns unsere geistliche Blindheit und Taubheit zeigt und wir diese nicht in erster Linie bei anderen suchen. Das gilt für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Diese Demut liebt Gott. Lassen wir uns bei ihm behandeln. Als Gemeinde können wir dabei einander helfen. Und ich denke, es ist wichtig, immer wieder auch dabei den Blick auf Gott zu richten. So wie wir es vorher auch gehört haben mit dem Lobpreis, wenn wir den Blick auf Gott richten, dann kann er uns von unserer Blindheit, unserer Taubheit befreien. Jeremia sagt in Jeremia 17,14: Heile du mich, Herr, dann werde ich gesund. Hilf du mir, dann ist mir geholfen. Ich preise nur dich allein. Als kurze Zusammenfassung: Gott sagt uns in diesem Text durch Jesaja eine Zeit voraus, in der Blinde sehen und Taube hören und die Armen sich freuen und jubeln. Tyrannen sowie Ungerechte werden ausgerottet. Israel hingegen und auch wir als Christen werden Gott verehren. Verwirrte kommen zur Erkenntnis und Nörgler lassen sich belehren. Auch wenn wir nicht wissen, wann genau diese Zeit kommt, sie ist uns nah und sie leuchtet immer wieder durch. Durch Jesus dürfen wir einen Vorgeschmack schon heute darauf haben. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du uns immer wieder diese Erkenntnis gibst, immer wieder das Durchscheinen, dass du uns sehen lässt, was auf uns zukommt, welche Herrlichkeit. Herr, wir passen nicht so zu dir, wie wir hier sind als sündige Menschen, aber du hast uns immer wieder gesagt, dass du uns befreien willst, dass wir gerade auch unsere Schuld, unsere Unvollkommenheit bei dir ablegen können, dass du uns brauchen willst, auch gerade so, wie wir sind, als Einzelne und als Gemeinde. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir deine Sicht sehen können, wo wir deine Veränderung brauchen und wie wir auch anderen helfen können, dich zu erkennen. Amen.